einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir alle ausgeschlafen haben und uns hier versammeln können, um Gott zu loben und um von ihm zu hören. Während der 40-Jahr-Feier der DDR 1989 sagte Gorbatschow zu Honecker diesen berühmt gewordenen Satz: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Später hat eine Firma diesen Satz aufgegriffen und etwas umformuliert in einen Werbespruch, nämlich: Wer zu spät kommt, den bestraft der Markt. Kehrt man den Satz von Gorbatschow um, dann könnte man ihn so formulieren: Wer zu spät kommt, den belohnt das Leben. Ein merkwürdiger Satz. Und genau einen solchen Satz, wie ich ihn eben formuliert habe, so könnte man den Eindruck haben, erzählt uns Jesus im Neuen Testament ein Gleichnis. Und wir wollen dieses Gleichnis kennenlernen, Matthäus 20, 1 bis 16. Und da sagt Jesus Folgendes: Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und so sah andere müßig auf dem Markte stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin, abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen ein jeglicher seinen Silbergroschen. Und als sie den Silbergroschen empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Soweit dieses Gleichnis. Und wir haben alle gespürt, es ist ein sehr merkwürdiges Gleichnis, was hier geschieht. So ganz außergewöhnlich ist hier die Entlohnung. Jesus hat sehr häufig in Gleichnissen gesprochen. Das war geradezu sein Markenzeichen, sodass man erkennen konnte, darauf war ja die Prophetie ausgerichtet: Es wird einer kommen, der wird in Gleichnissen zu euch reden. Und jetzt geschah es. Er war da und er redete in Gleichnissen. Die Gleichnisse haben eine ganz besondere Wirkung bei den Zuhörern, und zwar eine doppelte Wirkung. Bei manchen Zuhörern wird es so sein, dass ihnen die Geheimnisse des Reiches Gottes noch verständlicher werden, dass sie es besser verstehen. Und bei den anderen geschieht genau das Umgekehrte, es wird ihnen verschlossen. Also das, was sie schon erkannt haben, wird plötzlich durch die Gleichnisse von ihnen genommen, sodass sie sagen, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das ist die Wirkung der Gleichnisse. Und davon hat Jesus ja auch gesagt, euch ist gegeben, die Geheimnisse des des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Hier haben wir also diese Wirkung der Gleichnisse. Thematisch geht es bei den Gleichnissen fast ausschließlich um das Himmelreich. Immer wieder heißt es, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm. Das Himmelreich ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das Himmelreich ist gleich einem Schatz im Acker. Und so geht das weiter. Das Himmelreich ist gleich. Und auf diese Weise wird über den Himmel etwas Wesentliches ausgesagt. Um dieses Gleichnis zu verstehen, müssen wir zunächst ein paar Hintergrundinformationen geben, um die Situation besser zu verstehen. Zur Zeit Jesu war es üblich, dass die Leute, die Arbeit suchten, sich auf den Marktplatz stellten und sie haben gewartet, bis da irgendjemand kam und sie angeheuert hat und dann gesagt, ich habe zu Hause eine Arbeit, im Garten oder wo auch überall. Und dann wurde ein Lohn ausgehandelt und dann ging man mit und bekam dann den Lohn für einen Tag. Wer nun sehr früh schon mitgenommen wurde, schon um 6 Uhr morgens, der wusste, er bekommt den vollen Tageslohn. Und manche wurden nicht mitgenommen, sie blieben stehen und sie standen noch um 12 Uhr mittags, um 1 Uhr. Und dann bekamen sie eben einen entsprechend geringeren Anteil des Tageslohnes. So war das zu damaliger Zeit. Aber so haben wir das auch erlebt, als wir in Namibia waren. Da ist das ein wenig anders. Man geht nicht zum Marktplatz, sondern die Leute, die Arbeit suchen, stellen sich an eine Ampelanlage hin, an einer Kreuzung. Und nun kommen die Autos dort rangefahren und bei Rot müssen die Autos stehen. Und dann fragen diese Leute, ob da Arbeit ist. Und die drehen die Windschutzscheibe runter und sagen, jawohl, wir haben Arbeit, komm, steig ein, du kannst gleich mitkommen und dann geht man gleich dorthin, wo die Arbeit ist. Das wird also heute noch da praktiziert. So haben wir das selbst gesehen. Zur Tageszeit müssen wir auch noch einige Sätze sagen. Die erste Stunde, das ist 6 Uhr morgens. Die dritte Stunde, die hier erwähnt wird, das ist 9 Uhr morgens. Die sechste Stunde ist 12 Uhr, die neunte Stunde ist 15 Uhr oder 3 Uhr nachmittags. Und die elfte Stunde, die hier erwähnt wird, das ist also 17 Uhr. Und um 18 Uhr, da ist Auszahlung. Da geht der Gong, Feierabend und jetzt wird bezahlt. Der Tageslohn wird also gleich danach ausgezahlt, nach beendeter Arbeit. Und jetzt geschieht hier in diesem Gleichnis etwas ganz Merkwürdiges, etwas ganz Außergewöhnliches. Wir stellen fest, sie bekommen alle den gleichen Lohn. Man hat den Eindruck, die Gewerkschaft hat hier etwas ausgehandelt, was nun praktiziert wird. Etwa so, alle Menschen sind gleich, darum sollen auch alle Menschen gleichen Lohn bekommen, und zwar unabhängig von der Dauer der Arbeitszeit. Merkwürdig. So geschieht das ja hier. Und was würden wir sagen? Das ist ja total daneben. Wie kann man so damit umgehen? Das ist doch völlig ungerecht. So kann man doch nicht mit der Arbeitskraft umgehen. Wir sind geradezu entsetzt, wenn wir das hören. Und es ist vielleicht der Grund, warum über diesen Text so selten gepredigt wird. Weil man sagt, was soll man dazu sagen? Das ist ja alles ganz merkwürdig. Es ist ja gegen jede Regel, wie man Arbeit entlohnt. Aber schauen wir uns das Gleichnis etwas mehr an. Der Hausherr hat offensichtlich sehr viel Arbeit. Und so lässt er schon morgens früh dort die Leute anheuern, dass sie in den Weinberg kommen. Aber der Hausherr sagt, es ist so viel zu tun, diese Leute, die ich da eingestellt habe, das schaffen die überhaupt nicht. Und so schickt er die Knechte nochmal raus um 9 Uhr, dass auch die, die sich dann gesammelt haben auf dem Marktplatz, dass die auch mitgenommen werden. Und die kommen auch alle mit, er sagt nicht die Hälfte oder wie viel immer, sondern alle Mann kommt mit. Und dann wird es hier uns im Gleichnis gesagt, auch nachmittags geschieht das nochmal. Und der Hausherr sagt, es ist nicht zu packen, was wir hier zu tun haben. Und er geht sogar, lässt sogar noch eine Stunde vor Feierabend Leute holen, die noch arbeiten sollen. Und denen allen wird gesagt, ihr bekommt, was recht ist. Und da waren die mit einverstanden. Das, was recht ist. Und da haben die natürlich unterstellt, recht ist das, wer jetzt nur einen halben Tag arbeitet oder einen Vierteltag, bekommt einen entsprechend niedrigeren Lohn, als der Tageslohn ausmacht. Davon waren sie ausgegangen. Dieser Tageslohn, der hier genannt wird, ein Silbergroschen, im biblischen Text steht ein Denar, und das sind umgerechnet etwa 50 Cent. Also ein halber Euro. Da würde man sagen, das ist ja nicht viel. Doch, das ist eine ganze Menge. Wir müssen bedenken, wir befinden uns hier mit dem Gleichnis nicht im Jahre 2008, sondern 2000 Jahre rückwärts. Und da war ein Denar, ein Silbergroschen, ein guter Tageslohn. Ein Familienvater mit einer Familie war damit in der Lage, seine Frau und seine Kinder zu ernähren. Und ein Silbergroschen war auch der Lohn, den ein Legionär der Römer bekam. Also ein guter Lohn. Wer eine solche Arbeit bekam und dort einen Silbergroschen bekam, der war fein raus. Und so haben wir jetzt verstanden, wie das Ganze geschah, wie die Leute dort eingestellt wurden. Und dann irgendwann ist Feierabend, 18 Uhr. Und jetzt sagt der Hausherr zu dem Verwalter, jetzt zahle aus. Und mach das so, dass du zunächst anfängst bei denen, die ganz spät angefangen waren. Also die um 17 Uhr eingestellt wurden. Und jetzt auf einmal passiert etwas Merkwürdiges, die haben das gar nicht erwartet. Auch diese Leute, die nur eine Stunde gearbeitet haben, bekommen einen vollen Silbergroschen. Naja, da sind die natürlich mächtig erfreut und sagen, da haben wir nicht mit gerechnet, das war ja super. Und was denken die anderen, die ganz früh um 6 angefangen waren? Na, die fingen an zu rechnen. Wir haben 12 Stunden gearbeitet, also 12 mal so viel. Dann werden wir wie viel kriegen? 12 Silbergroschen. Das war eine klare Rechnung. Und so haben sie sich schon gefreut und gejubelt. 12 Silbergroschen, das wird eine ganz tolle Sache. In der nächsten Woche, nächsten zwei Wochen sogar, werde ich nichts mehr arbeiten. Da werde ich mich nicht mehr hinstellen da auf dem Markt, um da irgendwo arbeiten zu gehen. Da ist Hängematte angesagt. Richtig, jetzt wird gefaulenzt und erstmal Ruhe gemacht. Und so denken sie. Aber jetzt geht das mit dem Zahlen weiter und irgendwann kommen auch die ganz frühen Leute dran und sie kriegen auch nur einen Silbergroschen. Na was nun? Jetzt meutern sie, jetzt schimpfen sie und sagen, ist ja merkwürdig, nicht wahr? Wir sind den ganzen Tag hier gewesen. Was für eine Ungerechtigkeit. Wie kann man uns nur genau einen Silbergroschen nur geben, wie die, die nur eine Stunde gearbeitet haben? Das ist ja unmöglich. Das ist doch keine Entlohnung. Und sie werden sauer und schimpfen und sind total entsetzt. Soweit das Gleichnis. Warum erzählt uns Jesus solch ein merkwürdiges Gleichnis? Was doch gleich von Anfang an bei uns auf Unverständnis stößt. Und doch will uns Jesus eine wichtige Lehre damit erteilen. Was will er uns sagen? Und ich bin darauf gekommen, Jesus will uns zwei Dinge mit dem Gleichnis lehren. Die erste Lehre ist, dass Jesus uns erklärt, wer Gott ist. Und die zweite Lehre ist die, dass er uns sagt, wer wir Menschen sind. Denn beides wissen wir offensichtlich nicht genau genug. Wir meinen, wir wüssten etwas über Gott und wissen es doch nicht, wer Gott ist. Und darum brauchen wir diesen Nachhilfeunterricht. Und genauso auch bezüglich uns selbst. Da brauchen wir auch den Nachhilfeunterricht, den Jesus uns gibt. Schauen wir uns jetzt das Gleichnis unter diesen Gesichtspunkten an. Im Gleichnis müssen wir das übertragen, was hier gesagt wird. Der Weinbergbesitzer, das ist Gott. Die Arbeiter im Weinberg, das sind wir. Genauer gesagt, die Menschen, die an Gott glauben. Der Weinberg ist die Welt, die noch mit dem Evangelium zu beackern ist. Und der Silbergroschen, das ist das Himmelreich. Jetzt haben wir es zusammen. Von daher wollen wir das Gleichnis nun betrachten. Die erste Lehre, die uns Jesus hier erteilt über Gott, ist die: Gott ist der Besitzer des Weinbergs und Jesus ist sein Verwalter. Er verwaltet das alles und er wird auch im letzten Gericht das Gericht abhalten. Er wird die Auszahlung durchführen. In Johannes 5, Vers 22 lesen wir: Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Der Sohn ist also derjenige, der die Auszahlung macht. Und wir können hier sehen, an diesem Gleichnis, Gott ist völlig frei. Er ist souverän und er ist sehr, sehr reich. Das müssen wir wissen. Wir haben einen sehr, sehr reichen Gott. Er kann geben die Fülle, gar keine Frage. Und er kann das so machen, dass selbst derjenige, der nur eine Stunde gearbeitet hat oder selbst der nur 5 Minuten gearbeitet hat, dem kann er genauso viel geben, weil er genug hat. Er muss ja nicht sparen und sagen, ich habe ja nicht mehr so viel, ich muss vorsichtig sein mit meinem Geld, mit dem, was ich habe, mit meinem Sitz. Nein, Gott ist so reich, so unermesslich, er kann geben und geben und geben. Und das können wir hieran lernen. Wir haben einen reichen Gott, von dem hier die Rede ist. Und Gott tut das auch. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3, da wird uns gesagt, wer Gott ist. Gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. Niemand ist barmherziger als Gott. Er ist barmherzig. Und das sehen wir hier auch in diesem Gleichnis. Die Leute, die um 17 Uhr gekommen sind, die haben ja auch eine Familie. Die haben auch Kinder und die schreien nach Brot, wenn der Vater nach Hause kommt. Und wenn der Vater sagt, ja, heute konnte ich erst nur eine Stunde arbeiten, jetzt könnt ihr nicht satt werden. Das sieht der Vater, das sieht Gott und sagt, nein, die müssen auch satt werden. Komm her, hier hast du vollen Lohn. Das ist Souveränität Gottes, das ist seine Großzügigkeit. Und damit will uns Gott auch etwas sagen bezüglich des Himmelreiches, denn das ist ja der Silbergroschen. Gott gibt den Silbergroschen auch noch 5 Minuten vor dem Tod, gar keine Frage. Das sehen wir bei dem Schächer am Kreuz, wo Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und was hat der Mann gelebt? Ein Lotterleben. Ein Verbrecherleben, das waren Gauner, Betrüger, Mörder, was weiß ich, was in diesem Leben alles vorkam. Und im letzten Moment ruft der Jesus an und sagt, denk doch auch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagt, hier hast du alles. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Du hast gewonnen, weil du mich angerufen hast. Weil Gott nicht einen Zehntel Himmel verteilt, oder ein Hundertstel Himmel oder ein Tausendstel Himmel wäre ja genug, nicht wahr, wer so spät kommt. Nein, wir brauchen den vollen Himmel. Und darum gibt Gott auch den vollen Himmel. Seit Jahren bin ich immer im November in Leverkusen. Mein Freund Gunnar Sohn, der richtet dort immer in einem Hotel ein Frühstückstreffen aus. Und da fahre ich sehr gerne hin, genauso gerne wie ich hier hinfahre. Dort ist immer das Hotel bis zum letzten Platz in dem Saal besetzt. Kommen viele Leute hin. Und die Leute hören zu, die kommen von wer weiß woher, aus Solingen, manchmal aus Köln und wo überall. Es ist eine große Freude, dort zu reden. Und als wir dort fertig waren, hinterher ist dann immer noch ein langes Gespräch. Die Leute, die werden dann eingeladen, in den 5. Stock zu kommen, im Hotel. Da haben wir einen Raum, wo man Seelsorger haben kann, wo man den Silbergroschen kriegen kann. Und die Leute kommen. Nun war schon an dem einen Sonnabend sehr spät geworden. Das ist immer ein Frühstückstreffen, das war schon so 2 Uhr vielleicht geworden. Und dann sagt mein Freund, können wir nicht noch zu einem alten Mann hinfahren? Ich bin schon seit langer Zeit mit ihm im Gespräch, aber ich komme einfach nicht weiter mit ihm. Ich habe ihm schon alle Kassetten von dir gegeben, der hat doch alles gehört. Und jedes Mal, wenn ich ihn besuche und zu ihm hinkomme, dann sagt er mir, ja, ich bin auf der Suche. Das ist immer die Antwort. Naja, wenn einer auf der Suche ist, dann sagt man, naja, der ist ja auf einem guten Weg, nicht? Das wird ja irgendwann mal weitergehen. Aber beim nächsten Mal, wenn er wieder eine neue Kassette mitbringt, dann sagt er wieder, ja, ich bin auf der Suche. Und nun sagt mein Freund, kannst du nicht mal mitkommen und mal mit ihm reden? Ich so, das mache ich gerne. Dann komme ich dorthin, da sitzt er in einem Sessel, schwer krank, hat eine Herzoperation gehabt, mehrere Bypässe. Dann hatte er Schläuche, die in die Nase reingingen, wurde mit Sauerstoff versorgt, damit die Atmung noch funktionierte. Aber er war klar bei Kopf. Und ich staunte, der hatte all die Kassetten gehört, all die Vorträge, die ich irgendwo gehalten hatte, und er erzählte mir jede Geschichte, die ich dort nun irgendwo erzählt hatte. Die kannte er alle. Hatte also offenbar mehrfach gehört. Ich sage, ich staune, nicht wahr? Dass sie das alles wissen und behalten haben. Und dann irgendwann dachte ich, jetzt musste ich mal ansprechen daraufhin, wie das nun bei ihm steht. Da habe ich erwartet, jetzt wird er sagen, ich bin auf der Suche. Aber nein, jetzt sagt, war er ganz offen. Ich sage, und wollen wir festmachen? Er wusste, was ich meinte. Ja, sagt er, das können wir machen. Da habe ich meine Bibel aufgeschlagen, wir haben ein paar Verse gelesen, die uns zeigen, wie man Jesus finden kann. Und er nickte, sagte ja. Ich sage, wollen wir das jetzt im Gebet festmachen? Und dann haben wir gebetet. Und dann hat das Suchen ein Ende gehabt. Der Jesus selbst hat das auf den Punkt gebracht. Und er fand ihn dort in seinem Sessel, mit seinen Schläuchen und mit allem. Ein paar Wochen später, es war im Dezember dann, da ruft der Freund mich an und sagt, weißt du, der Mann ist gestorben. Es war tot, 4 Wochen später. Da hat der noch, man kann sagen, in letzter Minute Ja gesagt zu Jesus, den werden wir im Himmel sehen. 82 war er. Der hat 82 Jahre lang überhaupt nichts vom Glauben wissen wollen. Und dann kommt einer hin und gibt ihm Kassetten, der wird vorbereitet. Nun entscheidet er sich und er findet das Himmelreich. Der kam nicht nur erst um 17 Uhr, wann kam der? 3 Minuten vor Feierabend oder noch weniger. Da hat er Ja gesagt. Merken wir, das ist die Güte Gottes. Er sagt, auch dieser Mann braucht den ganzen Himmel. Und er kriegt ihn auch. Wer sich entscheidet für Jesus und das festmacht, der bekommt das ganze Himmelreich. Jetzt dürfen wir daraus nicht einen falschen Schluss ziehen, dass wir sagen, naja, dann warte ich eben so lange, bis ich kurz vorm Tode bin und dann werde ich mich entscheiden. Habe ich auch mal so erlebt. Hatte ich eingeladen hinterher zum Gespräch. Und dann kommt eine junge Frau, vielleicht 21 Jahre alt, und dann, ich sage, das ist schön, dass Sie gekommen sind. Haben Sie alles verstanden? Ja, sagt sie, es war alles klar. Ich sage, dann wollen Sie sich jetzt sicher entscheiden, den Weg mit Jesus zu gehen. Nein, sagt sie, das will ich nicht. Ich bin noch so jung. Aha, dachte ich, so jung, warum? Na ja, sagt sie, ich will mein Leben leben und wenn ich alt bin, kann ich mich ja immer noch entscheiden. Da habe ich ihr gesagt, wissen Sie, dieses Spiel macht Gott auf keinen Fall mit. So können Sie mit Gott nicht umgehen. Sondern wenn Gott dich ruft mit einem heiligen Ruf, dann musst du Ja sagen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Wer die Sekunde des Rufens der Gnade ausschlägt, läuft Gefahr, eine ganze Ewigkeit zu verpassen. Sie wollte, das ist ja mit anderen Worten gesagt, sie wollte ihr sündiges Leben weiterleben. Vielleicht hat sie mit einem Freund zusammen gewohnt und was weiß ich, alles, was die Leute hier heute tun. Und so wollte sie ihr altes Lodderleben weiterführen und traf keine Entscheidung. Wie traurig. Wenn wir in jungen Jahren eine Entscheidung treffen, so sagt die Bibel, dann können wir viel Frucht sammeln. Frucht für die Ewigkeit. Denn es wird in der Ewigkeit so sein, dass wir nach der Frucht, die wir gewirkt haben, einen reichen Lohn bekommen. Das hat Jesus auch gesagt. An diesem Gleichnis sehen wir, dass Gott zwei Dinge zusammenbringt, die für uns schwer zusammenzubringen sind. Gott bringt seine Güte zusammen mit seiner Gerechtigkeit. Er ist ja vollkommen gerecht. Er hat ja jedem gegeben, was er versprochen hat. Und darum sagt Gott hier, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben. Gott klagt noch nicht mal an, wie wir hier sehen. Er redet ihn an und sagt, mein Freund, versteh das doch mal. Ich bin gütig, ich bin barmherzig und darum gebe ich dem auch, was er braucht. Aber merkwürdig, die morgens so früh gekommen sind, ärgern sich darüber, worüber? Dass Gott gut ist. Denn sie haben ja doch genau das bekommen, was ausgehandelt worden war. Es wurde ja morgens gesagt, ihr bekommt einen Silbergroschen. Und die waren sehr, sehr froh darüber, dass sie Arbeit bekommen haben und den ganzen Silbergroschen bekommen. Da waren sie doch froh drüber. Und jetzt auf einmal schlägt das um und sie können nicht verstehen, dass Gott zu anderen gut ist. Ist das nicht merkwürdig? Da gibt es ein anderes Beispiel in der Bibel, wo sich jemand furchtbar darüber aufregt, dass Gott gut ist. Das ist Jona. Jona sollte nach Ninive gehen und predigen. Und was macht der Kerl? Er setzt sich ins Schiff und fährt genau in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Spanien weg. Und als er schon weit draußen am Meer ist, kommt ein gewaltiger Sturm auf. Und die Seeleute würfeln darum, woran das liegt, wessen Schuld das ist, und das trifft den Jona. Und was machen sie? Sie packen den Jona und schwuppdiwupp über Bord. Da sind sie ihn los. Und was macht Gott? Er schickt einen Fisch, einen gewaltigen Fisch, mit einem riesen Maul, und er wartet schon darauf, das Maul riesig aufgesperrt, und die schmeißen den Jona, den ganzen Kerl, in den Schlund rein. Und wo landet er? Im Bauch des Fisches. Ja, nun ist große Not. Und so hören wir ihn schreien in Jona 2, Vers 6, da heißt es, Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter bis zu der Berge grün. Der Erde Riegel verschlossen sich hinter mir ewiglich. Da sagt er, hier kommst du nicht wieder raus. Hier diese Magensäure, das fängt gleich an. Ich werde hier verdaut. Nicht? Das geht nicht lange weiter. Mit diesem ganzen Schilf da rum, um den Hals und wo er das da hatte, da wurde auch noch erwürgt. Das ging auch immer hin und her. Der Fisch lag ja nicht still auf dem Wasser, der schwappte ja und schwamm. Und das war ein Schwuppdi, ein Wuppdi da in dem Magen. Nicht wahr? Dunkel war es auch noch, da gab es ja keine Stehlampe, auch kein Stecker war da, also überhaupt nichts. Und dann passierte das alles. Und der sitzt da schon den ganzen Tag im Magen rum, nicht wahr? Wird da hin und her geschwubbelt. Und der Jona merkt, Mensch, meine Haut ist immer noch super. Noch nichts verdaut. Warum das denn nicht? Würde ein Wissenschaftler sagen, ja, jetzt ist doch die Chemie dran, jetzt muss doch die Chemie wirken, endlich. Nein, Gott sagt, denn gibt den Molekülen den Befehl, den Jona packt ihr mir nicht an. Kein Molekül, kein Säuremolekül darf irgendwie den Jonah anrühren. Und was machen die Moleküle? Sie sind gehorsam. Tun sie nicht. Wir haben Chemiker unter uns, sie können das erklären. Nicht? Jetzt wäre eigentlich dran, den Jonah aufzufressen. Aber nein, der Jonah muss noch 3 Tage da drin bleiben. Dann erst kommt er zur Besinnung. Und dann gibt Gott den Befehl und schickt den Fisch an Land und sagt, jetzt spuck den Kerl wieder aus. Und dann schwuppdiwupp, der hat vielleicht noch alle möglichen Schlingpflanzen da am Hals. Müssen wir uns mal richtig vorstellen, wie das war. Und dann liegt er da am Strand. Nicht mit sauberem Wasser, sondern da noch die ganze Maische von dem Magen da. Ist noch alles so dran. Und als der Fisch schon wieder umgekehrt ist, weiter schwimmt, da geht er erstmal wieder in Wasser und badet da erstmal, dass er einigermaßen sauber ist. Und jetzt sagt Gott, jetzt marschierst du nach Ninive. Na, jetzt ist klar, jetzt ist er bereit, jetzt wird er gehorsam. Jetzt tut er das. Und Gott gibt diesem Jonah eine Botschaft mit, was er predigen soll. Und das ist die kürzeste Predigt, die es gibt. Der Jonah soll nach Ninive gehen, eine riesige Stadt, und er soll predigen, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Also so kurz habe ich noch nie gepredigt. Werde ich heute Morgen auch nicht tun. Nee, also, aber der Jonah hatte so eine kurze Predigt, da konnte er auch in der großen, riesigen Stadt schnell rumkommen. Nicht, das war eine riesige Stadt, und dann ging der hier hin, der predigte nur einfach, Leute, hört mal her, nicht wahr, noch 40 Tage, dann geht eure Stadt unter. Und dann ging er schon wieder weiter. Nicht? Und die Leute bekamen was? Einen dicken Schock. Die sagten, unsere Stadt wird untergehen, was nun? Und sie waren schockiert, dass Gott ihnen sagt, die Stadt geht unter. Mit allem, was sie da haben. Mit Mann und Maus und Vieh, alles, was sie hatten, Besitz, alles geht unter. Jetzt kommen die Leute zur Besinnung, und was tun sie? Sie tun Buße, sie kehren um von ihrem falschen Weg. Und jetzt lässt uns Gott hineinschauen in sein Herz, und da heißt es in Jona 3, Vers 10, es reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Gott tut's nicht. Er lässt die Stadt nicht untergehen, obwohl er es gesagt hatte. Wir sehen, Gott reut etwas. Können wir uns das vorstellen, dass Gott etwas reut? Er sagt, die Leute haben Buße getan, sie sind umgekehrt. Sie gehen weg von ihrem alten Leben. Das bewegt zutiefst das Herz Gottes. Solch ein Gehorsam. Und er sagt, nein, kein Feuerwerk. Ihr habt Buße getan. Sogar der König in Sack und Asche, der ist wirklich umgekehrt. Was müsste jetzt eigentlich der Jonah sagen? Super Freude. Die haben sich alle, obwohl ich nur so kurz gepredigt habe, haben die sich alle bekehrt. Ist das nicht gewaltig? Aber Jonah, nein, auf keineswegs. Jonah 4, Vers 1, da heißt es, das aber verdross Sohn Jonah sehr, und er war zornig. Ach Herr, das ist es ja, was ich dachte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Das ist doch nicht zu fassen. Gott ist gnädig den Niniviten, und er wird zornig, dass Gott gut ist. Ist ja nicht zu packen. Der könnte doch froh sein, dass sich eine riesige Stadt bekehrt, dass Gott ihn eingesetzt hat für diesen Dienst. Nein, er wird zornig. Ganz schlimm. Und dann heißt es hier, und Jona ging zur Stadt hinaus und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Ist das nicht ein schrecklicher Kerl? Das ist doch furchtbar. Der setzt sich außen vor der Stadt, setzt er sich hin, hat sich eine Hütte gebaut und wartet jetzt Däumchen drehend, nicht wahr, bis Gott das Feuerwerk macht, bis die Stadt hochfliegt. Er sagt, das ist das größte Feuerwerk meines Lebens, das muss ich unbedingt erleben. Aber Gott tut es nicht. Kein Feuerwerk, sondern Gott ist gnädig. Da musste der Jona nochmal umlernen. Hat nicht gereicht, seine Sache, die er da im Fisch erlebt hat. Die Leute diskutieren, alles Mögliche. Kann es denn so einen großen Fisch geben? Was ist denn das für ein Fisch? Und was weiß ich? Das ist doch ganz egal. Wer ein ganzes Universum schaffen kann, durch sein Wort, es wird und es ward, na, der kann doch auch einen Fisch schaffen. Genau passend für Jonas, doch gar keine Frage. Ich verstehe gar nicht, warum man da wissenschaftlich herumdoktert. Wir haben es hier zu tun mit dem allmächtigen Gott, der alle Dinge kann und alles schafft und sein Allmachtswort gilt. Für alle Moleküle, da im Magen und alles gilt. Ist doch großartig. Mit solch einem Gott haben wir es zu tun und dieser Gott ist außerdem noch barmherzig und gnädig. Na, da sind wir doch bei der richtigen Adresse angelangt, dass wir es mit so einem Gott zu tun haben. Dieses Gleichnis macht mir sehr viel Mut. Warum? Denn Gott hatte ja versprochen, den Leuten, die morgens gekommen waren, sie bekommen den Silbergroschen. Und das tut ja Gott bei uns auch. Er verspricht mir, wenn ich an den Herrn Jesus glaube, dann hast du das Himmelreich. Hat er versprochen. Was wird also am Ende der Tage sein? Gott wird sein Versprechen einhalten und er wird mir das Himmelreich schenken. Ganz klar, weil Gott es versprochen hat. Was er verspricht, hält er ein. Genau das hatte er denen versprochen, die morgens gekommen waren. Den anderen hat er das gar nicht versprochen, den ganzen Silbergroschen. Und die kriegen es auch. Da sehen wir diese wunderbare göttliche Zusage. Manchmal sagen mir Menschen, ja, man kann doch vor dem Tode gar nicht wissen, ob man in den Himmel kommt. Merkwürdige Lehre. Das ist doch wichtig, das ist doch die wichtigste Frage. Und die sollte Gott offen lassen, auf keinen Fall. Sondern Gott sagt mir hier und heute, wenn du an den Herrn Jesus glaubst, dann hast du das Himmelreich. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer an ihn glaubt, hat das Himmelreich. Das ist versprochen. Das zieht doch Gott nie zurück. Sein Wort gilt doch. Da kann ich doch froh sein. Ist das nicht großartig? Da kann ich doch nur noch mit fliegenden Fahnen zu diesem Jesus hingehen und sagen, hier bin ich, nehme ich auch an, egal wie alt ich bin, und ich nehme den Silbergroschen in Empfang. Das ist doch genau die Botschaft. Und das können wir hier lernen. Gott steht zu seinem Wort. Der Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und was sagt er? Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das gilt. Ist versprochen, zugesagt. Er lügt niemals. Wir werden also mit hundertprozentiger Gewissheit von ihm das Himmelreich bekommen. Das ewige Leben. Und wenn sich jemand heute auf den Weg macht und sagt, ja, dann will ich, das möchte ich auch haben. Ich möchte auch den Himmel haben. Ja, aber natürlich, dann komm doch. Lass dich doch nicht aufhalten. Komm und nimm den Silbergroschen in Empfang. Gott macht diesen Vertrag mit dir. Wenn du heute kommst, bekommst du den Himmel. Und du wirst sehen, in Ewigkeit wirst du im Himmel sein. Das ist versprochen, das können wir lernen aus dem Gleichnis. Genau das tut hier der Jesus. Darum verstehe ich überhaupt nicht, wie wir Menschen so dumm sein können und so merkwürdige Lehren erfinden wie Fegefeuer und alles Mögliche, was wir uns ausdenken. Das ist ja alles total daneben. Der Jesus verspricht ja voll und ganz, du bekommst den Himmel. Da musst du nicht erst irgendwo noch brutzeln oder was? Wer den Himmel kriegt, der bekommt ihn ganz. Und jetzt können wir noch lernen hier, aus dem Gleichnis, wie Gott entlohnt. Das haben wir eben gesehen. Er entlohnt gemäß seinem Wort, wie er es versprochen hat. Aber er ist dabei sehr großzügig. In Lukas 6, Vers 38 hören wir etwas über seine Großzügigkeit. Und jetzt merken wir, wenn ich den Text einmal lese, das kann man in menschlicher Sprache nicht mehr ausdrücken, diese Großzügigkeit. Da muss man Wort an Wort aneinander reihen, ganz verstärkend, verstärkend und nochmal verstärkend, damit wir etwas erahnen von der Großzügigkeit Gottes. Und da steht nämlich, sagt der Jesus, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Merken wir. Er ist so reich, er will uns geben, schenken, mehr und mehr und mehr. Und es fehlen hier die menschlichen Worte, das auszudrücken. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir diesem Herrn gegenüberstehen und wenn er sagt, so jetzt beschenke ich dich reich und überreich aus dem gewaltigen Reichtum des lebendigen Gottes. Und der Jesus hat gesagt, geht hin und sammelt Schätze für den Himmel. Das ist das, was bleibt. Alles, was wir im Namen Jesu tun, und sei es sowas Fitzeliges Kleines, und sei es ein Glas Wasser, das wird in Ewigkeit gelohnt. Und wir sagen, was ist denn das, ein Glas Wasser, ist doch nicht viel. Doch, wenn wir das jemandem geben im Namen Jesu, das wird in Ewigkeit gelohnt, weil Jesus so reich ist. Das tut er. Er bringt, was wir weitergeben, wird Frucht bringen. Wenn wir ein Traktat weitergeben, ein Wort weitergeben, das wird der Jesus in Ewigkeit lohnen. Weil er so reich ist, kann er machen. Der Jesus erzählt uns ein anderes Gleichnis, das vom vierfachen Acker. Und jetzt können wir mal so ein bisschen Prozentrechnung machen heute Morgen, was das bedeutet. Vierfache Acker, das heißt, ein Viertel, sagt der Jesus, wird überhaupt nur Frucht bringen. Ist ja etwas, was ein Bauer gar nicht macht. Ein Bauer wird ja nicht eine riesige Fläche bewirtschaften und sagen, nur ein Viertel wird Frucht bringen. Das macht ja kein Bauer. Er wird ja ein Feld besehen, wo er sagt, das soll alles wachsen. Aber der Jesus, um die Rechnung ganz klar zu machen, selbst wenn ein Viertel nur Frucht bringt, sagt der Jesus. Und das wird bringen 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Nun, jetzt kann man einen Mittelwert bilden aus 30 und 60 und 100. Man merkt, ein Informatiker muss immer rechnen, nicht? Kommen ohne Rechnung nicht aus. Nicht? Das sind drei Werte, 30 plus 60 plus 100, 190 durch 3 macht 63,3. Da runde ich jetzt ab, damit wir besser rechnen können, 60. Also im Mittel bringt das 60-fältig. Ein Viertel fällt aber nur auf fruchtbarem Boden, also muss ich das durch 4 teilen, 60 durch 4, 15, schaffen wir alle noch. Und das bedeutet, im Reich Gottes beträgt der Zinssatz 1500%. Nun frage ich mich, welche Bank zahlt das? Welche Bank zahlt 1500%? Dann wären die alle schon pleite. Aber Gott doch nicht, Gott wird doch nicht pleite. Kann er sich leisten. 1500% Zinsen, ist das nicht gewaltig? Es lohnt sich, im Reich Gottes einzuzahlen. Das bringt sehr viel Zinsen. Das wirst du sehen am Tag der Ewigkeit, wie viel es gebracht hat. Er hat es versprochen. Genau das wird geschehen. Und die Bibel sagt uns das auch sehr deutlich im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6. Da heißt es, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Es ist also so, wir bekommen das Himmelreich geschenkt und dann darüber hinaus kriegen wir noch alles Mögliche geschenkt und das hat eine Proportionalität zu dem, was wir gesät haben. Also wir sehen, es lohnt sich, aber unbedingt. Das wird uns immer wieder so gesagt. In Lukas 6, Vers 23 sagt er, Jesus, freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Es lohnt sich zu wirken, zu handeln. Und in Offenbarung 22, 12, da heißt es, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Es ist nicht so, dass wir im Lohndenken stehen, aber der Jesus lässt sich nichts schenken, sehen wir. Alles, was wir ihm an Frucht mitbringen in der Ewigkeit, das wird er übermäßig dann auch uns wieder beschenken. Und seine Entlohnung ist etwas ungewöhnlich. Das haben wir schon am Gleichnis gesehen. Die Bibel sagt uns, dass ein Prophet den Lohn eines Propheten bekommt. Und wer hier so eine schöne Kirche baut, was bekommt der? Den Lohn eines Kirchenbauers. Und wer diese Kirche angestrichen hat, der bekommt den Lohn eines Kirchenanstreichers. So ist das, das macht Gott. Aber jetzt kommt etwas Merkwürdiges dazu und davon spricht der Jesus in Matthäus 10, Vers 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Nur weil Gott reich ist, Der Prophet bekommt seinen Lohn, auf gar keine Frage, das bekommt er alles. Aber wer einen Propheten aufnimmt und gibt ihm ein Bett und ein Frühstück und vielleicht noch Mittagessen, da sagt Gott, Christus, der kriegt genauso viel. Der kriegt genau wie der Prophet auch. Das ist Größe Gottes. Das ist seine Denkweise, seine Güte, seine Überschwänglichkeit, dass er großen Lohn zahlt. So viel, was uns hier der Jesus lehren will über Gott und vielleicht noch mehr. Aber jetzt kommen wir zum Menschen. Was will uns Jesus lehren über den Menschen? Wer bin ich? Wer bist du? Die Arbeiter, die früh am Morgen gekommen sind, die klagen und sie sagen, die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt. Sie konnten nicht sagen, du hast uns nicht das gegeben, was du uns versprochen hast. Das konnten sie nicht sagen, denn das haben sie ja bekommen. Sie haben ja genau das bekommen, was ihnen versprochen wurde. Das konnten sie nicht sagen. Sie konnten nur sagen, wir haben so viel bekommen wie die anderen, die spät kamen. Was ist das für ein Verhalten? Das ist Neid. Purer Neid. Denn sie waren ja erst glücklich gewesen. Neid, sagt die Bibel, ist äußerst gefährlich. Neid ist etwas ganz, ganz Schlimmes in den Augen der Bibel. Warum? Weil Neid vom Reich Gottes ausschließt. Haben wir das gewusst? Wenn wir neidisch sind, damit versperren wir uns den Zugang zum Reich Gottes. So lesen wir in Galater 5, Vers 19 bis 21. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst. Und dann wird alles Mögliche aufgezählt und dann kommt Neid. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Mit Neid müssen wir sehr vorsichtig sein. Und wenn wir uns erkennen, dass wir neidisch sind, dann aber ganz schnell zu Jesus hin unter dem Kreuz und sagen, Herr Jesus, du hast gesehen meinen Neid, wie ich meinen Nachbarn oder wie ich ihn beneide. Nimm das von mir, diese furchtbare Wurzel, die mich ausschließt vom Reich Gottes. Gott ist einerseits unglaublich souverän und machtreich, gibt uns alles, aber wenn Neid ist, das ist in den Augen Gottes sehr schlimm. Im Prediger 4, Vers 4, da heißt es, ich sah an Arbeit und Geschicklichkeit in allen Sachen, da neidet einer den anderen. Das ist auch eitel und haschen nach Wind. Und das wird so allgemein gesagt. Das sind viele, die neidisch sind. Der französische Dramatiker und Schauspieler Molière sagte einmal, die Neider sterben wohl, doch niemals stirbt der Neid. Hat er gut beobachtet. Und im Buch Sirach, was zu den Apokryphen gehört, wo Luther sagt, nicht der Heiligen Schrift gleichgerechnet, aber doch gut zu lesen. Und so ist dieses Buch Sirach gut zu lesen, weil da gute Dinge drin stehen. Und da steht auch etwas über den Neid drin. Und da steht, berate dich nicht mit dem, der dich missgünstig betrachtet. Und vor denen, die dich beneiden, verbirg deinen Plan. Wenn du eine gute Idee hast, du hast etwas vor, sage das nicht einem Neider. Das kann ihn zur Weißglut bringen, wenn du etwas Gutes vorhast und er nicht. Dieser Neid zerfrisst ihn. Und darum warnt die Bibel, sag's ihm nicht, dass er gar nicht erst in diese Versuchung kommt. Als Angela Merkel 2005 mehr und mehr auf dem Weg zur Bundeskanzlerin sich befand, da schossen plötzlich die Neider aus dem Boden. Gute Parteifreunde, die sich Freunde nannten, die wurden zu Neidern. Warum ich nicht? Ich habe doch das Zeug auch für den Bundeskanzler. Warum die? Die kommen doch aus dem Osten, das ist nur eine Frau. Und so gab es Neider, Neider, Neider. Und ich finde, sie macht einen guten Job. meine persönliche Meinung. Und wir können dankbar sein, dass uns Gott Menschen schickt, die friedvoll unser Land regieren. Und dass wir das Evangelium frei verkündigen können. Und es ist gut, wenn wir für unsere Regierung beten, für die, die Verantwortung haben. Dann haben wir es auch gut. Als sie Bundeskanzlerin wurde, habe ich ihr einen Brief geschrieben. Ich denke, da wird sie sich vielleicht freuen. Habe ihr ein Buch geschickt über das Evangelium und habe ihr geschrieben, ich gratuliere, dass Sie Bundeskanzlerin geworden sind. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und ich werde auch für Sie beten. Das können wir tun, im Gebet dahinterstehen für die, die uns regieren. Was ist eigentlich das Wesen des Neides? Worüber sind wir eigentlich neidisch? Nun, der Bauer ist nicht neidisch darüber, dass der Bundespräsident eine schwarze Staatskarosse fährt. Das interessiert ihn gar nicht. Aber wehe, der Nachbar, der ein Grundstück neben ihm hat und auch Kartoffeln anpflanzt und die sind einen Millimeter dicker, da kann der vor Neid erblassen. Warum hat der dickere Kartoffeln? Die dicken Kartoffeln gehören mir doch. Die haben schließlich auf meinem Boden zu wachsen und nirgendwo anders. Neid. So ist Neid. Ein Angler ist nicht neidisch darüber, dass er in einem See angeln darf und dieser See einem reichen Mann gehört, der viele Grundstücke und Seen und was weiß ich alles hat. Überhaupt nicht. Aber der andere Angler, der 20 Meter weiter angelt und den Fisch rauszieht, der 7 Zentimeter länger ist, das kann ihn in Hochglut bringen bezüglich Neid. Wie schrecklich, dass der einen größeren Fisch hat. Ich sitze schon eine halbe Stunde länger hier und da hat er schon vorher den Fisch gefangen. Neid. Oder bei der Wahl der Miss World. Die ist nicht neidisch, diese schöne Frau, dass da jemand, ein Wissenschaftler, einen Nobelpreis kriegt. Überhaupt nicht. Berührt sie gar nicht. Aber dass eine andere Frau da gibt, nicht wahr, die eine etwas schönere Nase hat und schöneres Haar. Spiegel an Spiegel an der Wand, wer ist der Schönste im Land? Natürlich bin ich die Schönste. Und ist neidisch, dass ein anderer den Preis der Schönheit kriegt. So ist Neid. Neid trifft uns immer an der Stelle, an der Sache, wo wir selbst mit beteiligt sind. Es gibt eine andere Geschichte des Neides im Neuen Testament. Da war der Sohn eines Vaters in die Ferne gezogen, hat sich sein Erbe auszahlen lassen, und zieht über Land und verprasst das mit seinen Freunden. Schließlich landet dieser Mann bei den Schweinen. Und dann erinnert er sich, mein Vater ist doch reich, der hat einen Riesenhof und ich bin hier dabei und kaue das Schweinefutter. Mit allem Dreck und Gelump, es knirscht auf den Zähnen und sonst was. Und er sagt, ich muss nach Hause, ich habe doch einen reichen Vater, ich mache mich auf den Weg. Und was macht der Vater? Der sieht ihn kommen in der Ferne und steht dort mit ausgebreiteten Armen und sagt, mein Sohn kommt nach Hause. Wie großartig. Mein Sohn ist wieder da. Und in diesem Gleichnis ist ja Gott, dieser Vater, voller Barmherzigkeit, nimmt er ihn an und lässt ein Kalb schlachten. Es wird ein Fest gefeiert und es ist ordentlich was los auf dem Hof. Und dann hört davon sein Bruder. Der ist noch gar nicht zu Hause angekommen. Auf dem Feld hört er schon die Musik und all das. Und er fragt einen Knecht, sag mal, was ist da eigentlich los bei uns zu Hause? Und dann sagt dieser Knecht, ja, stell dir vor, dein Bruder ist zurückgekommen. Und der Vater hat ihm ein Fest ausgerichtet. Jetzt wird er sauer. Was? Der Sohn, der Bruder, der ist da und fest. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater raus und bat ihn. Er beantwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Was ist das denn? Neid. Der ist neidisch, dass diesem Bruder, der wiedergekommen ist, ein Kalb geschlachtet wird. Und dann sagt der Vater: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Der hätte jeden Tag 7 Kälber schlachten können und alle Freunde einladen können, gar keine Frage. Es war ja seins. Hat alles gehabt. Aber neidisch um ein so ein Kälbchen, das dem verlorenen Sohn geschenkt wird, weil er zurückkommt. Wir sehen purer Neid. Das ist die Tragik in diesem Gleichnis, das uns Jesus da auch erzählt. Derjenige, der zu Hause geblieben war, dieser Neider, der ist verloren. Der andere, der in die Ferne gegangen war, bei den Schweinen war und nach Hause kommt, der ist gerettet. Weil der die Gnade Gottes angenommen hat. Weil der etwas gespürt hat von der Barmherzigkeit und der andere hat die Barmherzigkeit des Vaters verworfen. Das ist die Tragik. Und das darf uns nicht passieren. Und dass wir aus der Falle des Neides rauskommen. Und wenn wir das beobachten in unserem Leben, dass wir das ausmerzen mit Stumpf und Stiel, dass wir nicht zu den Neidern gehören und dann bei aller Frömmigkeit verloren gehen. Das wäre die Tragik. Und dieser Vater der Barmherzigkeit lädt uns heute Morgen ein, dass wir zu ihm kommen und den Silbergroschen empfangen. Das ist die Einladung auch von dem Gleichnis. Gott sagt dir: Ich will dir heute den Silbergroschen geben. Das Himmelreich. Wenn du kommst, bekommst du den Silbergroschen. Wenn du dich anheuern lässt von Jesus. Lass dich anheuern von Jesus und komm. Und sag nicht: Ich bin noch so jung. Ich muss mein Leben erst noch verloddern. In der Sünde kaputt gehen lassen. Sondern komm, wenn du jung bist, mach dich auf den Weg. Und sage: Herr, hier bin ich, Gestellungsbefehl Gottes angenommen. Ich komme, ich lasse mich einladen. Gib mir auch diesen Silbergroschen. Und was tut Jesus? Er hat gesagt: Jeder, der zu mir kommt, der bekommt das Himmelreich. Ist das nicht ein Riesenangebot? Jeder, der da kommt, egal ob jung, ob alt, ob 18 oder 82 wie dieser eine Mann. Oder auch 8, wenn noch Kind ist, darf auch kommen. Jesus nimmt die Kinder an. Er liebt die Kinder in besonderer Weise, dass wir kommen dürfen. Weil er auch den Kindern das Himmelreich schenken will. Sie sind es wert, er liebt sie. Und wenn wir vielleicht ein verlottertes Leben hinter uns haben, dann dürfen wir auch kommen. Unter dem Kreuz Jesu geben wir die Sünde ab. Er tilgt sie und er beschenkt uns mit dem ewigen Leben. Das ist die Botschaft von diesem Gleichnis her. Komm, lass dir den Himmel schenken. Der Silbergroschen liegt heute Morgen für dich bereit, um in Empfang genommen zu werden. Wenn du den Silbergroschen nicht annimmst, wenn du so wieder rausgehst, dann gehst du nach Hause ohne Silbergroschen. Ist doch klar. Nur wer den nimmt, hat ihn. Aber er ist bereit, in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit, dir den Silbergroschen zu schenken. Und vielleicht sagst du: Ich bin irgendwann auch mal da gewesen, dann bin ich irgendwie abgekommen, ich bin nicht mehr in der Spur. Dann komme auch und lass dich wieder einspuren auf den Weg Jesu, der nach Hause führt. Aber das dürfen wir nicht verpassen. Niemand unter uns. Niemand darf das Himmelreich verpassen. Und das machen wir in dem Augenblick fest, wo der Jesus uns ruft. Dann sagen wir: Hier bin ich. So wie ich bin, komme ich. Und nehme in Empfang, was du mir geben willst. Gott ist gut. Er ist voller Barmherzigkeit, dass er uns so reich beschenken will. Wir dürfen kommen. Und darum lade ich ein, um den Silbergroschen in Empfang zu nehmen. Aus der Hand des lebendigen Gottes. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben erkannt aus dem Gleichnis, wie barmherzig du bist. Du bist wirklich der Vater der Barmherzigkeit. Du bist die Güte in Person und ebenso dein Sohn Jesus Christus, der Heiland der Welt, der Mann vom Kreuz. Herr Jesus, um unsertwillen warst du am Kreuz und hast dort für die Sünde bezahlt. Jetzt dürfen wir kommen und dürfen alle Sünde abgeben bei dir, weil du uns liebst, weil du uns reinigen willst, weil du uns annehmen willst und weil du uns so unglaublich reich beschenken willst mit dem Himmelreich. Danke dafür, Jesus Christus. Wir wollen kommen und zu dir Ja sagen und uns von dir reich beschenken lassen durch deine Güte. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen. Nimm nochmal Platz. Ich werde jetzt gleich nach dem Gottesdienst dort oben hingehen, die Treppe hoch, und da haben wir auch einen Raum. Und jeder, der sagt, diesen Silbergroschen, den möchte ich auch haben, das lohnt sich. Ich werde meine Hand aufhalten, der kann kommen. Dass wir uns einladen lassen, das anzunehmen aus seiner Hand. Er ruft uns, er lädt uns ein, weil er uns reich machen will. Denn er ist unermesslich reich. Und so dürfen wir uns jetzt auf den Weg machen zu ihm, der uns so beschenken will an diesem ersten Advent. Gott segne uns darin.